17.04.24, Israel im Krieg, Tag 194. Ich bin heute Mittagessen gewesen mit einer guten Freundin, die gerade da ist, aus München. Seit ungefähr einer Woche ist sie da und macht hier Volontärdienst, ist sehr aktiv, macht in Tel Aviv alle möglichen Dinge, um Soldaten und Soldatinnen jetzt vor dem Pessachfest so Nahrungspakete zusammenzustellen und war auch schon auf der Ernte an der Gaza-Grenze und hat dort Clementinen gepflückt. Also sehr viel Einsatz und wir saßen heute zum Mittagessen und da hat sie gesagt, sie egal wo sie hingeht und sie war das erste Mal oder sie ist das erste Mal in Israel seit dem 7. Oktober und sie meinte zu mir, egal wo sie ist, sie sieht überall die Plakate der Geiseln und mit wem auch immer sie redet, eines der Themen, eines der Hauptthemen sind die Geiseln. Und warum sage ich das jetzt? Weil vielleicht in den letzten Tagen durch den Angriff auch des Iran und allgemein, wenn man so ein bisschen in die Welt hinausschaut, vielleicht so ein Stück weit die Situation mit den Geiseln ein Stück weit in den Hintergrund gerät. Auch in der, ich sage jetzt mal, in der Medienberichterstattung und auch für Politiker überall auf der Welt ist natürlich die Geiselsituation nicht erstrangig. Und das sehen wir, das fühlen wir. Was ich damit sagen will, ist, egal was auf der Welt passiert, egal welchen Anschein man bekommt, ob andere Themen eventuell dazwischen grätschen, wie gesagt, der Angriff aus dem Iran. Hier in Israel ist das Thema Geiseln allgegenwärtig und sehr, sehr, sehr zentral. Es gibt kein Gespräch und keinen Ort, den man besucht, wo man drumherum kommt. Es ist eine Art nationales Trauma. Tatsächlich seit 194 Tagen bangt das ganze Land, der ganze Staat, das ganze Volk, nicht nur hier in Israel, sondern viele auch auf der Welt, wo auch immer und wahrscheinlich auch viele von euch sind auch immer wieder nebenbei in den Gedanken bei den Geiseln und was sie dort wohl in den Händen der Terroristen leider gezwungen sind durchzumachen. Deshalb 133 Geiseln, damit hat es angefangen und damit wird es eventuell zu Ende gehen, zumindest für jetzt. Und ich hoffe, es wird sich hier eine Lösung finden. Wir sind weiterhin im militärischen Einsatz, darum kommen wir auch nicht herum, weil natürlich wir nach wie vor der Meinung sind, dass nur durch militärischen Druck, nur durch militärischen Einsatz wir entweder die Geiseln mit eigenen Händen befreien können oder durch diesen militärischen Druck die Hamas an die Wand spielen und sie dann klein nachgeben werden und eventuell dann hoffentlich so bald wie möglich einem Deal zustimmen werden. Wir sind mittlerweile sehr stark mit Division 162 im Einsatz im zentralen Gazastreifen. Das ist so die Gegend El Bureij und Dir el Balach. Dort haben wir unter anderem auch mehrere Raketenabschussrampen zerstört, von wo aus Raketen auf Israel hätten abgeschossen werden können. Also Raketenabschussrampen, die intakt waren und einsatzfähig waren. Ja, das muss man sich vorstellen. Selbst nach über 6 Monaten Krieg finden wir nach wie vor auch Raketenabschussrampen, von denen aus auf Israel hätte geschossen werden können. Und jeder Tag, der vergeht und wir im Einsatz sind, finden wir, orten wir, lokalisieren wir und zerstören wir. Genauso wie wir mehrere Terrorzellen angegriffen haben, sowohl mit Drohnenpower als auch mit Scharfschützen, auch im zentralen Gazastreifen, wo jetzt derzeit unser Schwerpunkt des Angriffes liegt. Während ich das sage, gibt es Bilder, die genau aus dieser Gegend heute veröffentlicht wurden und ich werde das heute Abend auch auf meinen Social-Media-Kanälen veröffentlichen, wo man den Strand von Dir el Balach sieht und man sieht wirklich hunderte Menschen, sehr, sehr viele Kinder, die am Strand entspannt spielen und rennen und im Wasser planschen, also eigentlich überhaupt kein Gefühl von Krieg. Und plötzlich kommt einem das so vor, als würde im Gazastreifen auch, als würden im Gazastreifen auch 2 parallele Realitäten irgendwie existieren, ähnlich wie in Israel. Die Kriegsrealität und Der normale Alltag, so, ich weiß gar nicht, was normal im Falle Gaza bedeutet oder was normal im Falle Israel bedeuten soll diese Tage, weil eigentlich nichts wirklich normal ist. Aber nicht jeder ist an der Front, nicht jeder ist direkt betroffen, nicht jeder befindet sich in einer Kampfzone, nicht jeder ist angewiesen auf Hilfsgüter und so weiter und so fort. Und so hat man zwei parallele, wenn man so will, Realitäten, die natürlich in Dir el-Balah jetzt gerade heute sehr gut zum Vorschein treten, weil wir einerseits dort im Einsatz sind und andererseits könnt ihr bei mir auf Instagram, Facebook und Twitter oder X heute Abend gucken, ein Foto bzw. ein kurzes Video von dem Strand von Dir el-Balah, wo es absolut nicht nach Krieg aussieht. Es gibt auch immer wieder Bilder vom Markt im Norden des Gazastreifens, wo man wirklich reichlich Nahrung sieht und Kuchen sieht und Gebäck sieht und das sieht alles sehr feierlich aus. Und auch da kommen Bilder zum Vorschein, die eigentlich eine andere Geschichte erzählen als Krieg. Es sind jedoch Bilder, die in der Regel im deutschen Fernsehen oder im Schweizer oder im österreichischen Fernsehen nicht gezeigt werden. Im Laufe des letzten Tages, um das kurz den Einsatz in Dir el-Balah und überhaupt im Gazastreifen zusammenzufassen, haben wir knapp 50 Terrorziele angegriffen. Und das ist jetzt nicht die Welt, aber jeden Tag, jeder Tag, der vergeht und wir immer wieder die Terrorinfrastruktur angreifen und Terrorzellen jeden Tag ein Stück weit mehr, peu à peu, bewegen wir uns da nach vorne und hoffentlich versetzt das die Hauptterroristen immer mehr unter Druck, auch wenn es derzeit nicht so scheint. 700 Lastwagen füllende Hilfsgüter, ja, also Hilfsgüter, die heute 700 Lastwagen füllen könnten, befinden sich auf der Gaza-Seite des Grenzüberganges Kerem Shalom und sind bereit, an die Gazaner verteilt zu werden. Doch wieder, wie schon sehr oft in den letzten 1, 2, 3 Monaten, befinden sich diese Hilfsgüter auf der Seite des Gazastreifens, aber die UN schafft es nicht, diese Hilfsgüter abzuholen und zu verteilen. Also irgendwie kommt die UN dem nicht nach. Die Logistikoperation der UN schafft es nicht, all diese Hilfsgüter, diese Masse an Hilfsgütern zu verteilen. Dennoch, so komisch es klingen mag, obwohl es Videomaterial davon gibt und obwohl Israel in den letzten Wochen jeden Tag viel mehr reinlässt als noch vor 2, 3 Monaten. Das heißt, Israel hat sich hier ein Stück weit nach vorne bewegt in Sachen Einsatz und Hilfsgütern. Dennoch zeigt die UN mit dem Zeigefinger auf Israel und sagt, Israel angeblich würde nicht genug tun. Und das ist eine Realität, die auch wirklich, ja, wie soll man es nennen? Ja, man tut alles, was man kann, obwohl man Geiseln auf der anderen Seite hat, die nicht freigelassen werden, obwohl man sich mitten im Krieg befindet, um natürlich die Menschen dort, die Zivilisten nicht umsonst leiden zu lassen. Aber man kriegt dafür absolut keinen Kredit. Ja, und es gibt Videomaterial, habe ich auch heute gepostet, von all diesen Hilfsgütern, wie sie da in der Sonne stehen und niemand sie für die Menschen im Gazastreifen abholt. Wenn wir aus dem Gazastreifen kurz nach Libanon gehen, habt ihr vielleicht schon mitbekommen, aber es findet dort nach wie vor jeden Tag Beschuss statt. Und der Beschuss heute auf den Westteil von Galiläa und insbesondere auf ein beduinisches Gemeindezentrum in der Stadt beziehungsweise in dem Dorf, in dem beduinischen Dorf Arab al-Aramsche war besonders tragisch, weil dort fast 20 Menschen teils schwer verletzt wurden. Nicht weniger unter diesen Menschen, die schwer verletzt wurden, waren Reservesoldaten. Das war ein Angriff von mehreren Kamikaze-Drohnen, die aus dem Libanon auf Israel geschossen wurden. Darüber hinaus gab es natürlich im Laufe des Tages auch Raketenbeschuss. Also man kann nicht von Deeskalation sprechen, wenn man schaut, wie die Hisbollah im Libanon sich benimmt, wie sie auf Israel schießt. Und bei so einem Zwischenfall, wo Kamikaze-Drohnen in Arab-al-Aramsche einschlagen und fast 20 Menschen teils schwer verletzen, wie soll man sowas nennen? Das ist definitiv alles andere als Deeskalation, das ist definitiv alles andere als den Ball flach halten, sondern das ist genauso wie der Beschuss aus dem Iran immer wieder jeden Tag eine neue Kriegsansage. Und die Frage ist, wie soll Israel darauf reagieren, wenn auf all diesen Beschuss, sei es aus dem Libanon oder aus dem Iran, im Endeffekt unsere westlichen Partner, darunter auch Deutschland, von uns fordern und uns sogar warnen, die Situation bloß nicht zu eskalieren. Ja? Also Israel wird aufgefordert zu deeskalieren. Dabei wird Israel jeden Tag beschossen, so wie dieser Beschuss durch diese Selbstmorddrohnen und Raketenbeschuss aus dem Libanon. Was zwischenzeitlich die Luftwaffe Israels natürlich tut, ist nach wie vor eine Art Ping-Pong-Verfahren. Auf jeden Beschuss aus dem Libanon folgen auch Beschüsse aus Israel. Natürlich Terrorinfrastrukturziele. Allein in den letzten 24 Stunden hat die Luftwaffe Israels in El-Khiam angegriffen, in Mansouri angegriffen, Yatr angegriffen, in Yarin angegriffen, in Aita Ashab natürlich angegriffen, auch eine Hochburg der Hisbollah, in Nakura angegriffen, in Alma al-Khaib, also sehr viele Orte im Südteil des Libanons, wo die Hisbollah sehr stark positioniert ist und dort natürlich Dutzende, wenn nicht Hunderte Terrorzentralen in zivilen Infrastrukturen sich im Laufe der letzten Jahre aufgebaut hat. Und genau das sind die Ziele der israelischen Luftwaffe. Wenn wir kurz aus dem Libanon rausgehen, ein Stück weit in die Region, haben wir die Türkei. Die Türkei habe ich in diesem Podcast schon mehrmals erwähnt, weil leider Erdogan, der Führer der Türkei, und man kann ihn tatsächlich Führer nennen, dort an antisemitischen Wording kaum noch zu überbieten ist. Ja, also er scheint sich mit den Mullahs im Iran, scheint sich dort in Konkurrenz zu sehen. Und er hat dort eine antisemitische Rede im Parlament gehalten, wo er zum einen behauptet hat oder gesagt hat, Hamas sei keine Terrororganisation. Aber das ist nichts Neues, weil die Partei von Erdogan natürlich auch der Zweigstelle der Muslim ist eine Zweigstelle der Muslimbrüder, genau wie die Hamas eine Zweigstelle der Muslimbrüder ist und auch Katar von den Muslimbrüdern regiert wird und deswegen diese Länder eigentlich mit der Hamas irgendwo verwandt sind, wenn ihr so wollt. Und es kein Wunder ist, dass Erdogan natürlich einer der Hauptunterstützer der Hamas ist, sowohl mit Worten als auch mit Taten. Doch was er heute gebracht hat, ist noch viel schlimmer, weil er Israel dafür verantwortlich gemacht hat, für jeden Putschversuch in der Türkei seit 1980 verantwortlich zu sein. Ja, also das ist an antisemitischem kaum zu überbieten. Das ist so ungefähr, wie man es damals gemacht hat in Nazi-Deutschland, wo man den Juden alles irgendwie für alles schuldig gemacht hat. Jetzt macht es Erdogan mit dem jüdischen Staat. Und er hat dafür Beifall bekommen von sehr vielen Politikern im Parlament, die gejubelt haben. Und das ist wirklich ein sehr, sehr trauriges Bild der türkischen Politik, die im Endeffekt natürlich auch einen großen Einfluss hat auf die Türkei, auf die Gesellschaft, auf die Menschen, wo man jetzt schon sagen kann, dass das Verhältnis der Türkei zu den Juden und zu Israel durch Erdogan in den letzten 20 Jahren seinen Tiefpunkt erreicht hat. Und das ist bitter, weil das alles nicht hätte sein müssen. Mit der Türkei war Israel sehr eng verbunden. In den 90er Jahren hat man sehr viele Militärübungen zusammen gemacht. Die Türkei haben auch arabische Terroristen als Feinde wahrgenommen, genau wie Israel. Und das alles hat sich durch die Machtübernahme Erdogans natürlich auf den Kopf gestellt. Und er stellt leider einen sehr, sehr negativen etwas. Er hat mit seinem eigenen Einsatz eigentlich die Beziehung zwischen der Türkei und Israel komplett kaputt gemacht. Und es wird viele Jahre dauern, auch nach Erdogan, und wer weiß, was nach Erdogan kommen wird. Aber auch nach Erdogan, hoffentlich, wenn es dann besser werden wird, irgendwann wird es viele Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, Generationen dauern, bis diese negativen Dinge, die dort in die Köpfe der Menschen in der Türkei reingesetzt werden, reingepflanzt werden in den letzten 20 Jahren, die Generation unter 30 kennen eigentlich keine andere Narrative. Das ist fast schon so wie im Gazastreifen. Es braucht Zeit, bis man da wieder irgendwann die Türkei, sage ich jetzt mal, zu einem normalen Verhältnis zu Juden und Israel bekommen wird. Sehr, sehr bittere Realität hier, und das ist einzig und alleine Erdogan, der die Türkei so kaputt macht in vielerlei Hinsicht. Ich kritisiere immer mal wieder die Medienberichterstattung. Wie ihr wisst, habe ich hier auch mehrmals gemacht. Eine der Dinge, die mir von diesem Krieg natürlich am meisten hängen geblieben sind bei mir, ist das Wording von zentralen Zeitungen und auch öffentlich-rechtlichen, die in diesem Krieg jetzt irgendwann vor 2, 3 Monaten angefangen haben zu sagen, Israel würde angeblich einen Vernichtungsfeldzug führen. Ja, das ist ein Wording, was bitter ist, was falsch ist, was Täter-Opfer-Umkehr macht, Ursache-Wirkung-Umkehr macht und was unverzeihbar ist, weil das viele, viele Leser natürlich komplett in die falsche Richtung bringt. Und so etwas darf von professionellen Berichterstattern, so etwas darf nicht passieren, doch es passiert. Und es passiert immer wieder. Und man merkt, dass es teilweise System ist und kein Zufall. Deshalb ist es wichtig, dass es zum Glück auch Journalisten gibt, die dagegen halten, die professioneller sind, die die Realität so wahrnehmen, wie sie nun mal ist und die Dinge beim Namen nennen. Zwei Journalisten, die mir in letzter Zeit positiv aufgefallen sind und die möchte ich hier beim Namen nennen und auch das unter anderem, was sie gesagt haben, damit ihr da auch mal was Positives in Sachen Medienberichterstattung von mir zumindest mal bekommt und nicht immer nur meckern und motzen. Da gibt es den ARD-Korrespondenten Oliver Meyer-Rüth und der hat vor kurzem, es muss der 14.04. gewesen sein, in den Tagesthemen einen Kommentar gebracht. Ungefähr 2 Minuten, in der alles, wirklich alles in diesen 2 Minuten auf den Punkt gebracht hat. Und bevor ich euch das jetzt hier alles vorlese, würde ich euch bitten, bei Oliver Meyer-Rüth einfach auf seinen Twitter-Account zu gehen und 3 Tage zurückzurudern und dann euch sein Kommentar live angucken. Lohnt sich. Lohnt sich, weil es zeigt, es gibt Journalisten von den Öffentlich-Rechtlichen, vom ARD, die die Realität hier im Nahen Osten wirklich perfekt verstehen. Ein weiterer Journalist, der mir aufgefallen ist Alan Posener. Und der hat am 12.04. auf Starke Meinungen Blog hat er geschrieben, übrigens Alan Posener schreibt für die Welt, und er hat auf dem Starke Meinungen Blog, das ist so eine Art Blog für so einen Journalistenblog, hat er das Folgende geschrieben: Das Gewissen internationaler und westlicher Politiker, Medien, Intellektueller und Jugendlicher steht nur auf, wenn Juden die Täter und Araber die Opfer sind. Das ist der Kern des sogenannten Nahostkonflikts. Der Nahostkonflikt ist ein Euphemismus und nicht und meint den Krieg gegen Israel. Das hat Alan Posener geschrieben und auch das ist meine Meinung. Es geht im Nahostkonflikt in erster Linie eigentlich gar nicht um die Palästinenser, sondern es geht um Israel. Und Israel befindet sich seit eh und je im Krieg mit verschiedenen Akteuren hier in der Region, natürlich den Palästinensern, aber auch anderen arabischen Staaten und darüber hinaus. Und das wird natürlich im Endeffekt als der Nahostkonflikt gesehen. So schreibt das auch Alan Posener. Und das finde ich gut. Das sind gute Meinungen, richtige Meinungen. Es ist wichtig, dass zentrale Journalisten, Medienberichterstatter wirklich diese Dinge auch beim Namen nennen, damit wir als Normalos, als Otto-Normalverbraucher, die auch oftmals angewiesen sind auf die Berichterstattung, dass wir nicht in die Irre geführt werden. Zum Abschluss zwei Dinge. Einmal, vor einigen Tagen habe ich aus Heilbronn, viele von euch haben darauf geantwortet, habe ich gebeten, eure Meinung, wenn die Ukraine denn angreifen würde in Russland und zwar verstärkt und es ist Russland, zu mehr zivilen Opfern kommen würde, ob dann man in Deutschland die Ukraine eventuell für den Schuldigen irgendwann, den Aggressor irgendwann sehen würde, also ob es irgendwann auch eine Täter-Opfer-Umkehr geben würde im Falle Russlands und der Ukraine. Ich habe darauf von euch hunderte Mails bekommen, sehr, sehr spannende Mails, wirklich, ich habe jede Mail von euch gelesen, habe darauf auch kurz geantwortet. Ich hoffe, ich habe alle Mails beantwortet. Falls jemand von euch mir eine Mail geschrieben hat und keine Antwort von mir bekommen hat, bitte jetzt kurz melden. Ah, es meldet sich keiner, also gehe ich davon aus, dass alle tatsächlich eine Antwort von mir bekommen haben. Wenn nicht, bitte nochmal die Mail an mich schicken, weil das war sehr, sehr interessant, hat mich sehr bereichert. Dafür danke. Und zum Schluss noch einmal für diejenigen von euch, die es noch nicht geschafft haben oder es auch noch nicht wissen. Tatsächlich wurde mein Podcast, der Podcast, den ihr euch jetzt gerade anhört, wurde nominiert für den Deutschen Podcastpreis 2024. Ja, wer hätte das gedacht? Ich will ehrlich mit euch sein, ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie einen Preis gewonnen. Ich kann mich zumindest nicht dran erinnern, außer in der 6. Klasse auf der Concordia Grundschule, da haben wir einen Fußballpokal gewonnen in der Schulmeisterschaft. Da war ich ein ganz guter Kicker und habe gut Tore geschossen und den Pokal und das Foto von der 6. Klasse, das war ein Preis, da haben wir gejubelt. Aber seitdem, seit der 6. Klasse bis heute, sind immerhin 2-3 Jahre vergangen. Ich kann mich an keinen Preis erinnern, den ich gewonnen habe. Und deshalb, falls der eine oder die andere von euch der Meinung ist, dass dieser Podcast einen Preis verdient hat, dann bitte auf Google kurz Deutscher Podcastpreis 2024 eingeben. Dann öffnet sich da was, wo ihr mich sehen werdet, eine kurze Beschreibung meines Podcasts. Dann müsst ihr auf Voten klicken, dann auf Kategorie Beste Information. Es gibt da verschiedene Kategorien. Mein Podcast ist aufgelistet in der Kategorie Beste Information. Und dann direkt unter dem Buchstaben A findet ihr dann diesen Podcast. Und da würde ich euch darum bitten, diesem Podcast eure Stimme zu geben. Ich denke, es ist wichtig, wenn mein Podcast auch eventuell einen Preis bekommt, weil das natürlich dann auch eventuell mehr Hörer für diesen Podcast gewinnt und natürlich im Endeffekt dieser Aufklärungsarbeit, die ich jetzt hier versuche, seit Monaten eventuell unter die Arme greift, weil ich muss ganz ehrlich sagen, das Netz, Social Media und auch Podcast und alles, was überhaupt so überall, wo man Öffentlichkeitsarbeit, Aufklärungsarbeit tun kann, unabhängig von den Medienberichterstattern natürlich, die ihr Ding machen, das alles ist im Endeffekt, und da will ich euch nichts vormachen, auch eine Kampfzone.
Das war mein täglicher Kriegsbericht aus Israel. Wir hören uns morgen.